Breitband Topic.
Wenn es um Pressefreiheit geht, kommen die arabischen Staaten meist schlecht weg. Eingeschränkte Meinungsfreiheit, Zensur und staatliche Dominanz behindern den alltäglichen Kampf ums freie Wort. Schaut man aber genauer hin, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Viele arabische Zeitungen sind so vielschichtig wie die muslimischen Gesellschaften im Nahen Osten selbst. Diskutiert wird zum Beispiel, wie es dazu kommen konnte, dass die arabischen Länder jene islamistischen Terroristen hervorbringen, die derzeit vor allem das westliche Bild des Nahen Ostens und des Islams prägen. Im arabischen Fernsehen, immer noch Informationsquelle Nummer 1, fehlt es dagegen sehr häufig an politischer Ausgewogenheit. Dennoch, auch hier ist Vielfalt angesagt. Vera Linz berichtet.
Die Fernsehlandschaft im Nahen Osten ist vielfältiger, als ihr Ruf hierzulande nahelegt. Rund 200 Kanäle gibt es inzwischen, neben dem großen Dreigestirn Al Jazeera, Al Arabiya und Abu Dhabi TV. Gerade diese drei waren in den letzten Jahren besonders populär, hatten sie doch das staatliche Kontrollmonopol in Nahost gebrochen. Inzwischen aber hat die Konkurrenz nachgezogen, wie der Fernsehkorrespondent Ulrich Tilgner überrascht feststellt.
Für mich war ganz neu, dass mittlerweile diese Popularität zurückgeht, weil auch Musiksender im Grunde die europäischen Mediengewohnheiten jetzt auf den Nahen Osten übergreifen und man daran erkennen kann, dass der Nahe und Mittlere Osten sich medial eigentlich sehr, sehr stark an dem Westen orientiert, obwohl es inhaltlich natürlich nach wie vor gravierende Probleme und Unterschiede gibt.
Die meisten Fernsehsender bieten ein Unterhaltungsprogramm, das sich an westlichen Formaten orientiert. Sendungen im Stile wie Deutschland sucht den Superstar sind besonders populär. Selbst Erotiksendungen werden ausgestrahlt, die trotz Kritik von konservativer religiöser Seite offenbar nicht zu verbieten sind.
Kurdish anger inside Turkey is growing as Ankara's troops spend
James Bay's Al Jazeera in northern Iraq.
Daneben informieren die arabischen Medien auch zu überregionalen Themen, vor allem zum israelisch-palästinensischen Konflikt und zum Irakkrieg. Etwa 60% aller Berichte drehen sich darum. Allerdings sagen Fachleute, dass Themen, die im eigenen Land angesiedelt sind, wie Demokratie, soziale Gerechtigkeit oder die Belange von Frauen, vernachlässigt werden. Hier ist der Spielraum stark eingeschränkt, denn die Sender gehören entweder dem Staat oder sie erhalten private Geld aus der Golfregion. Nahle El-Khage, Nachrichtendirektor bei Al Arabiya.
Wir haben ein arabisches Sprichwort. Wer immer das Brot des Königs isst, muss auch das Schwert des Königs tragen. Wenn Sie von jemandem finanziert werden, müssen Sie dessen Interessen dienen, wer auch immer das ist. Unsere Werbeeinnahmen aus der Golfregion betragen 615 Millionen Dollar im Jahr. Die Embassy Group, der Al Arabiya gehört, hat ca. 37% Zuschauer in Saudi-Arabien und der restlichen Golfregion und bekommt den größten Anteil vom Werbekuchen ab. Da überlegt der Sender schon, wie er das Geld verwendet.
Khage räumt auch ein, dass es bei der Berichterstattung über Israel und die USA eine deutliche Unausgewogenheit in den arabischen Medien gibt. Hier müsse eine Balance hergestellt werden, so seine selbstkritische Einschätzung. Umgekehrt wirft er den westlichen Medien vor, sich zu wenig für arabische Belange und die Alltagskultur dieser Länder zu interessieren.
Ich gebe Ihnen ein aktuelles Beispiel. Als unser Kollege Alan Johnson von der BBC in Gaza gekidnappt wurde, haben sich alle arabischen Medien für die Freilassung von Johnson eingesetzt. Jeder Araber, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, wusste, wer Alan Johnson ist. Hat irgendjemand im Westen schon einmal von einem arabischen Korrespondenten gehört, der von Al-Qaida im Irak festgehalten wurde? Was interessiert euch schon an unserer Welt? Wir müssen laut sein, damit ihr uns hört.
Eine Kritik, der westliche Kollegen wie Ulrich Tilgner nicht widersprechen. Tatsächlich gäbe es eine Fixierung auf Terroranschläge und ihre Folgen, während kulturelles oder Alltagsgeschichten fast keinen Platz finden. Groß ist das Interesse dagegen, die arabischen Länder mit westlichen Inhalten zu versorgen. Erst kürzlich hat die Deutsche Welle ihr Programm ausgebaut. Am 11. März startet die BBC erneut einen arabischsprachigen TV-Nachrichtenkanal. Dafür wurden Mittel aus dem Osteuropa-Programm umgeschichtet. Eine Tatsache, die sich als eine Verschiebung von Konfrontationslinien interpretieren lässt. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs werde nun ein Nachrichtenkrieg zwischen dem westlichen und dem arabischen Lager geführt, so die Stimmen von Beobachtern. Bereits vor der BBC hatten die USA für den Kampf im Äther aufgerüstet. Seit 2005 sendet der staatlich finanzierte Fernsehsender Al-Hurra, zu Deutsch der Freie. Doch auch ohne dieses spezielle Engagement dürfte die arabische Welt ausreichend mit westlichen Botschaften versorgt sein. Über 260 Programme strömen per Satellit in die Region ein.
In Bonn hat Nasser Schruff mitgehört. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Herr Schruff, Sie waren lange in leitender Position bei der Deutschen Welle. Jetzt kümmern Sie sich dort um Marketing. Ist das wahr, was wir gerade im Beitrag von Vera Linz gehört haben, dass der Westen einen Nachrichtenkrieg führt gegen den arabischen Raum?
Ich glaube, man kann jetzt nicht so richtig von einem Krieg reden, aber dass der arabische Markt der dichteste Markt in der Welt ist, ist jetzt bekannt. Der arabische Medienmarkt wächst ständig. Mehr als 400 Fernsehkanäle, die meisten von denen sind Free-to-Air, konkurrieren zurzeit via Satellit um die Gunst der mehr als 300 Millionen Araber. Dazu kommt, dass das Internet auch boomt, sodass es sich als gute Plattform für Fernseh, Streaming und Video on Demand sein wird.
Welche Strategien verfolgen Sie dann damit Ihrem Programm mit der Deutschen Welle zum Beispiel?
Nach unserer Erfahrung sind viele Araber sehr daran interessiert, in Ergänzung zu den arabischen Leitmedien wie Al Jazeera, Al Arabiya, Abu Dhabi und auch anderen Sender, auch europäische Perspektive vermittelt zu bekommen. Die Amerikaner haben versucht, die Franzosen versuchen das mit France 24. Die Deutsche Welle war der erste, auch der auf dem Markt mit arabischen Programmen da. Wir versuchen so Perspektiven aus Europa, aus Deutschland und aus Europa zu vermitteln, Themen, die die Araber betreffen, interessieren, auch zu präsentieren, aber auch mit neuen Inhalten, neuen Komponenten.
Sie senden im Moment 8 Stunden, wollen vielleicht ausweiten auf 12 Stunden das Programm. Sie produzieren das von Berlin aus, arbeiten aber auch mit Korrespondenten vor Ort zusammen. Jetzt gibt es Stimmen wie zum Beispiel den Medienprofessor Kai Hafes, der wirft dem Programm vor, dass es zu oberflächlich sei, dass es aus der Konserve käme. Was sagen Sie dazu?
Ich glaube, dass die Menschen in der arabischen Welt daran interessiert, auch die andere Meinung mal zu hören. Natürlich, sie werden, oder Deutsche Welle und andere internationale Sender werden niemals in der Lage sein, mit jetzt arabischen, panarabischen Sendern zu konkurrieren. Aber es gibt bestimmt eine Zahl von Menschen, eine beträchtliche Zahl von Menschen, die daran interessiert sind, auch die andere Meinung zu hören. Und da haben wir auch unsere Chance. Wir versuchen natürlich eine Nische zu erreichen, die wahrscheinlich sich nicht so durch die anderen arabischen Medien angesprochen fühlt. Und das sind so Multiplikatoren, das sind Journalisten, das sind Studenten. Und da haben wir auch unsere Chance.
Jetzt gibt es Schwierigkeiten bei der journalistischen Arbeit im Nahen Osten, im arabischen Raum. Die Arabische Liga hat eine Mediencharta vorgelegt. Die haben von den 22 Mitgliedstaaten nur der Libanon und Katar, von wo aus Al Jazeera sendet, nicht unterschrieben. Was bedeutet das konkret im Alltag für die Journalisten? Werden die behindert in ihrer Arbeit?
Ich glaube, das ist wirklich ein Schritt nach hinten. Denn wie Sie wissen ja, die meisten arabischen Länder pflegen eine restriktive Pressegesetzgebung und das letzte Kodex, was Sie jetzt eben angesprochen haben, das von den Informationsminister der Arabischen Liga verabschiedet wurde, das mehr Kontrolle über die Satellitenfernsehsender vorsieht, ist natürlich ein Beispiel für diese Kontrolle. Es ist klar, dass einige Sender Tabuthemen aufgreifen und sie präsentieren Stimmen, die bei den staatlichen Sendern nie zu hören sind. Deshalb versuchen auch diese Regierungen mal diese Sender zu verwehren, dass sie nicht senden. Auf der anderen Seite rutschen viele Sender leider ins Populistische. Anstelle von Aufklärung und Ausgewogenheit herrscht Parteinahme und Polarisierung. Das ist auch mindestens das Argument der arabischen Informationsminister. Ob das jetzt am Ende wirklich so ist, wird man gucken. Meiner Meinung nach ist das ein Schritt nach hinten, dass es geht in Richtung Kontrolle der Medien und sie versuchen, die Privatsender ein bisschen die Pressefreiheit zu nehmen.
Staaten ja unterschrieben hat, unter anderem auch Ägypten, diese Charta. In Kairo aus der ägyptischen Hauptstadt wird dieses Programm von BBC, das Nachrichtenprogramm in arabischer Sprache, gemacht. Was bedeutet das denn jetzt konkret für die Arbeit in Kairo? Kann man denn da überhaupt so einen Sender machen, wenn die Ägypter das auch unterschrieben haben, dass man nicht kritisch über die Regierung und über die Religion berichten kann?
Genau, also ist, das Wichtigste hier ist dabei der Inhalt selbst. Ob der was, was will der Journalist, was will der Moderator hier rüberbringen? Wenn wir hier über bestimmte politische Aspekte reden, die jetzt in Ägypten strikt verboten sind, dann wird dieser Sender und jeder andere Sender auch Probleme haben. Es gibt ja auch Sender in Ägypten, wie zum Beispiel Al-Mihwar und Dream TV und OTV. Diese Sender zum Beispiel dürfen keine Nachrichten senden in Ägypten. Sie versuchen jetzt durch andere Formate, zum Beispiel Talkshows, ihre Inhalte rüberzubringen. Dabei sind sie sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, die BBC und auch andere Sender werden bestimmt diese Problematik sehr, sehr gut kennen und werden sich auch in diesen Rahmenbedingungen auch bewegen.
Also man wird einen Kompromiss eingehen, damit man in gewisser Weise vernünftig arbeiten kann. Was passiert in den neuen Medien? Was passiert im Internet? Die Blogger werden teilweise auch verhaftet, stehen unter Restriktionen in Ägypten. Wie sieht deren Arbeit, deren tägliche Arbeit aus?
Das Internet ist wirklich das Medium der Zukunft in der arabischen Welt. Das boomt in jeder Richtung, vor allem in Richtung Weblogs. Dadurch werden viele Leute, die nicht die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern oder ihre Journalistentätigkeit zu betreiben, über Weblogs dann zu machen. Diese Weblogs, das ist ja die Stimme des Volkes, wird auch so genannt, werden natürlich von den verschiedenen Regierungen beobachtet. Wenn man irgendwelche, nach Meinung der Regierung natürlich, propagandistische Aussagen macht, wird man auch verhaftet. Da gibt's auch Beispiele, leider in manchen arabischen Ländern. Aber trotzdem, aufgrund der großen Zahl von Weblogger in der arabischen Welt zurzeit, wird das nicht so möglich sein, jede Webseite zu beachten, zu kontrollieren. Es wird immer eine Möglichkeit geben, dass man seine Meinung auf den Markt bringt.
Also die Macht der Blogger im Netz nur schwer zu kontrollieren, auch nicht durch die Internetpolizei. Dankeschön, das war Nazar Schruff von der Deutschen Welle über die Möglichkeiten des Journalismus im Nahen Osten.